Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ägypten ist seit der Revolution Anfang letzten Jahres im Umbruch. Aus der Offiziersgesellschaft, die vom Militär beherrscht wurde, soll ein demokratisches Land werden. Die Schweiz unterstützt die laufende Demokratisierung, sie macht mit den Fischzuchtprojekten, die tausende Arbeitsplätze schaffen sollen, und sie hilft der Justiz, die vielen Mubarak-Millionen aus der Schweiz nach Ägypten zu bringen. Bei all dem mit dabei ist der Schweizer Botschafter in Kairo, Dominik Furgler. Er ist nun Gast bei Urs Sigrist und erzählt über den schwierigen Umbruch in Ägypten.
Das Tagesgespräch.
Dominik Furgler, Kairo. Stellt man sich als einen eher ruhigen diplomatischen Posten vor. Und dann sind Sie auf einen Schlag mitten in der Weltgeschichte gelandet. Wie war das?
Ja, also zuerst muss ich mal sagen, es war auch vor der Revolution nicht ein ruhiger Posten.
Gut, das ist ein bisschen eine Unterstellung. Aber man stellt sich so vor.
Aber ja, die Geschehnisse, die wir jetzt hier erlebt haben, sind schon sehr überraschend gekommen. Nicht nur für uns, auch für die Ägypter. Und ja, wenn man dann zurückschaut, kann man sagen, hat man sehr eine historische Zeit erlebt und außergewöhnliche Sachen können miterleben, aber jetzt auch mitgestalten.
Sie haben in der Botschaft übernachtet, im Schlafsack, auf improvisierten Matratzen. Schon besonders gewesen?
Das ist sehr besonders gewesen. Also wir machen im EDA auch Krisenvorbereitungskurs. Und das ist gut, aber man stellt sich dann nicht unbedingt gerade so einen Einsatz vor. Wir sind mitten in der Stadt gewesen, nahe beim Tahrirplatz, Ausgangssperre ab 3. Man muss auch zur Nacht operationell sein und darum ist das die einzige Lösung gewesen, Matratzen anschleppen und halt dort im Einsatz sein und auch kochen und leben.
Haben Sie sich manchmal auch bedroht gefühlt?
Persönlich habe ich mich nicht bedroht gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, Aggressionen, die auch zumindest vor der Botschaft sich abgespielt haben, hätten sich gegen uns oder gegen Ausländer gerichtet. Aber man hat natürlich müssen aufpassen, wo man hingeht. Und ich hatte Personal gehabt, wo sich bedroht gefühlt hat. Also, dem habe ich auch müssen Rechnung tragen bei der Führung der Botschaft.
Sie haben vorher gesagt, eben ein ruhiger Posten sei es dann nicht gewesen. Aber ich meine, spannender ist es schon. Nicht nur jetzt Anfangs 2011, sondern auch jetzt noch.
Es ist natürlich die ganz politische Komponente, die sich extrem spannend entwickelt hat, wo vorher natürlich ja nicht so spannend war. Das war ein eingespieltes Regime. Ich will jetzt nicht mehr zu viel darüber reden, über das Regime. Und jetzt sind jeden Tag oder, neue Entwicklungen, überraschende Entwicklungen, die es zu deuten gibt. Man versucht auch vorauszusehen, aber im Moment ist das sehr schwierig.
Über das Regime, über das Alte, wollen Sie nicht mehr reden, weil es einfach Vergangenheit ist oder weil Sie eben Diplomat sind und müssen aufpassen, was Sie politisch an Werturteilen
haben? Nein, weil es ist Vergangenheit. Wir haben wie der Rest der Welt mit dem Regime Beziehungen gehabt. Wir haben bilaterale Projekte gehabt und. Aber jetzt haben wir es mit neuen Partnern zu tun, mit neuen Beziehungen zu neuen Leuten aufbauen und das steht jetzt im Mittelpunkt.
Die Schweiz ist ja zumindest drin zu Ägypten, weil ein Teil von diesen Milliarden, 70 Milliarden schätzt man vom Ex-Präsident Mubarak, ist auf Schweizer Banken. 700 Millionen sind da blockiert. Wie gross ist die Wut auf die Schweiz zu Ägypten?
Ich stelle keine Wut fest. Also zuerst muss man sagen, wir sind ja die Ersten und Einzigen, die autonom Gelder gesperrt haben von einer Gruppe von 14 Leuten. Und das ist also sofort, nach dem Rücktritt von Mubarak, das hat Begeisterung ausgelöst. Also ich habe unzählige Telefone und SMS bekommen. Die Schweiz ist ein grosses Land. Andererseits hat das natürlich sofort auch Erwartungen geweckt. Und die sind völlig überrissen gewesen. Also die Leute haben zuerst eben sind Zahlen herumgeschwirrt von 70 Milliarden und mehr. Und man hat gedacht, das kommt dann in ein paar Wochen zurück. Oder? Und dann hat es eigentlich wie Wellenbewegungen gegeben zwischen Begeisterung über die Schweiz, wo jetzt auch noch Experten schickt, die hilft, und dann wieder Frust darüber, dass das so lang geht und wollen das wirklich zurückgehen. Und das ist meine Aufgabe und von meinen Kollegen auch in Bern, jetzt das zu erklären, was jetzt da genau läuft. Und heute kann ich sagen, heute sind wir an einem Punkt, wo die Ausschläge, die Wellen zwischen hoch und tief, das ist ziemlich ausgeglichen. Und es wird den Leuten immer mehr bewusst, dass die Schweiz weitaus das Land ist, das am meisten kooperiert. Also die anderen Länder haben zum Teil noch keinen Dollar blockiert.
Ich habe aber auch den Eindruck, die Schweiz ist da als erstes vorangegangen mit dem Blockieren von den 700 Millionen Franken. Aber man ist auch mehr am Pranger gekommen eigentlich durch das. Weil man aufmerksam worden ist, gerade hergestanden ist und gesagt, jawohl, ein Teil von dem Geld ist da.
Also wir müssen uns ganz klar darüber sein, auch jetzt mit der besten Zusammenarbeit, die wir haben, bleibt natürlich das Image vom Finanzplatz. Das Image, das ist der Platz, wo die Reichen von der Welt ihr Geld verstecken oder illegale Gelder horten. Das Image ist da. Das ist in Ägypten da. Und da haben sie schon recht. Die Tatsache, dass man jetzt 700 Millionen gefunden hat, tut natürlich viele Leute bestätigen in dem. Andererseits ist es wirklich eine gute Gelegenheit, um unser System zu erklären und auch zu zeigen, dass wir seit Jahren wirklich darauf hinschaffen, das Image zu verbessern, die Schlupflöcher zu verkleinern, unsere Regulierung. Und ich glaube, das gelingt uns nicht schlecht. Es kommen jetzt also durchaus auch zwischen deinen Artikeln in den Medien, die das differenzierter darstellen.
Dominik Furchler, Sie haben vorher gesagt, Sie werden auf das angesprochen natürlich. Ich habe mit einem Schweizer geredet, der längere Zeit in Kairo schon war. Der hat gesagt, er hätte sich manchmal als Deutscher ausgegeben, weil er nicht immer die Diskussion hätte wollen. Das können Sie natürlich nicht, aber manchmal würden Sie auch fast lieber sich als Deutscher ausgeben.
Ja, nicht unbedingt. Also die Deutschen sind jetzt in dem Dossier weniger am Pranger, aber zum Beispiel gibt mich jetzt in dem Dossier lieber als Schweizer aus als als Engländer. Also diese müssen jetzt ziemlich unten durch. Finanzplatz London, weil dort der Frust gross ist, dass weder nicht blockiert ist oder es einfach nicht vorwärts geht.
Sie haben vorher gesagt, die Schweiz unternimmt auch Anstrengungen. Es hat schon zwei Seminare in der Schweiz gegeben, wenn ich richtig informiert bin, wo Juristen aus Ägypten geschult oder angeleitet worden sind oder man ihnen gezeigt hat, wie man so ein Rechtshilfegesuch am besten machen würde. Das ist eine komplizierte Sache und das versteht man vielleicht in Ägypten häufig auch nicht, dass man so rechtsstaatliche Sachen machen muss.
Auf das muss ich immer wieder hinweisen. Und mit dem Hinweis, dass Sie für sich ja auch in Anspruch nehmen, den Rechtsstaat zu sein. Ja, wir haben solche Seminare gehabt. In der Schweiz. Es gibt auch Seminare organisiert zum Beispiel von der Weltbank, von der EU, in Ägypten, in Tunesien, wo wir immer Experten anschicken. Also, wir haben jetzt mehrere Gelegenheiten gehabt, um den Ägypter genauer zu sagen, wie Rechtshilfe geht, wie ein Gesuch muss aussehen. Wir haben gerade kürzlich wieder Experten aus der Schweiz gehabt, die wirklich eins zu eins auch konkrete Fälle haben können anschauen können. Das ist das eine.
Was ist denn da die Hauptschwierigkeit? Jetzt in so einem konkreten Fall, wenn man das anschaut, ist die Hauptschwierigkeit, dass man gar nicht sicher ist, ob das Geld illegal zum Land ausgeschafft worden ist, oder was ist die Hauptschwierigkeit?
Also, wenn Sie ein Rechtshilfegesuch stellen, langt es natürlich nicht einfach einen Namen zu sagen, das ist, ja, auf ein bisschen salopp gesagt, das ist ein Gauner. Und jetzt sagt, tünt doch alle schauen, wo hat der Geld und wie viel und tünt das blockieren. Sie müssen natürlich aufzeigen, was man ihm vorwirft. Das muss auch ein Delikt sein, das bei uns strafbar ist, also doppelte Strafbarkeit. Man muss noch nicht nachweisen, im Rechtshilfegesuch muss noch keine Verurteilung da sein. Man muss eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, warum man den anklagt in dem Delikt. Und man muss noch vor allem einen Link zur Schweiz. Das ist eigentlich schwierig, oder?
Man muss zeigen,
warum man meint, dass der könnte Geld in die Schweiz haben. Sonst sagt man dem, das ist eine Fishing-Expedition. Man geht einfach mal um die ganze Welt herum und fragt, habt ihr Geld von dem? Und wenn ja, sagen sie uns.
Oh, die Fishing-Expedition kennen wir ja aus den anderen Steuerstreitigkeiten mit den USA. Das ist also auch in dem Fall verboten.
Das geht nicht. Es müssen also schon ein bisschen neuere Hinweise sein. Und jetzt versucht man den Ägypter eben zu zeigen, auch wie sie so Sachen besser herausfinden können in Ermittlungsmethoden und auch wie sie ihr Gesuch konkret formulieren müssen. Auch das sind sie sich noch nicht so gewohnt gewesen.
Ist auch eine Schwierigkeit, dass in Ägypten Korruption gang und gäbe gewesen ist, vielleicht immer noch ist, und dass es natürlich dann schwierig ist zu sagen, wenn das eine allgemeine Praxis gewesen ist, so Geld auch zu erwerben, in Anführungszeichen, dann ist es natürlich rechtlich in Ordnung, oder? Das ist eine Schwierigkeit, die Korruption.
Korruption, ja, das ist ein Phänomen auf allen Stufen in Ägypten. Aber ich meine, wir reden jetzt da wirklich von grossen Beträgen, wo man durchaus kann feststellen, woher das Geld kommt. Gut, wo es dann platziert wird, ich meine, es wird kaum ein politically exposed person ein Bankbüchli auf ihren Namen in der Schweiz haben, sondern die Gelder werden verschachtelt über Mittelsmänner und Firmen nachher natürlich im Ausland deponiert. Das sind hochkomplexe Aktivitäten, und darum braucht es auch bei den Untersuchungsbehörden sehr viel Zeit, um das zu ermitteln.
Und darum muss man dann auch genau können anweisen, auf dem und dem Konto oder auf die und die Art ist das Geld jetzt von dieser Familie Mubarak in der Schweiz.
Gut, ja, man muss natürlich letztlich dann, das ist dann auch die Frage von der Restitution am Schluss, oder? Ich meine, es braucht dann natürlich Gerichts Abläufe in Ägypten und Verurteilungen. Und das ist nicht das Problem der Ägypter. Wenn sie natürlich jetzt schon von uns wüssten, da ist auf dem und dem Konto ist so und so viel Geld, dann könnten sie die Angeklagten mit dem wirklich konfrontieren. Die könnten das sehr, sehr schlecht abweisen und könnten wahrscheinlich dann besser herausfinden, genau was passiert ist. Was noch in dem Zusammenhang sehr interessant ist, ist natürlich, dass die Schweiz selber ja Bundesanwaltschaft Verfahren eröffnet hat, gegen Familienmitglieder und Umkreis von Mubarak wegen Geldwäscherei oder wegen Angehörigkeit oder Unterstützung von organisierter Kriminalität. Und das ist auch einzigartig. Das ist in anderen Ländern nicht gelaufen. Und das, wenn das nachgewiesen werden kann in der Schweiz, dann, meines Wissens, gibt es Bundesgerichtsurteile in ähnlichen Fällen, die dazu führen, dass Beweislast umgedreht wird. Das würde nachher heissen, dass nicht mehr der ägyptische Staat muss nachweisen, dass die Gelder illegal sind, sondern dass die Angeklagten, sagen wir jetzt mal ein Sohn Mubarak, muss nachweisen, dass das Geld in der Schweiz legal ist. Und das macht natürlich einen grossen Unterschied. Ist sehr interessant und hat auch dazu geführt, dass zu positiven Reaktionen in Ägypten.
Die Rückgabe von diesen Mubarak-Geldern, die Millionen oder vielleicht sogar Milliarden, ist sicher das direkte Thema, das die Schweiz und Ägypten am meisten miteinander zu tun haben. Die Schweiz ist aber auch sonst aktiv in Ägypten in dem Umbruchprozess. Sie hat mitgeholfen bei der Demokratisierung oder will mit der Demokratisierung mithelfen, hat bei den Wahlen mitgeholfen. Sie will, habe ich gelesen, bei der Steuerverwaltung etwas mit aufbauen. Ein System von geistigem Eigentum helfen mitentwickeln, Mediation fördern, also Schlichtungsverfahren. Ich habe den Eindruck gehabt, als ich das gelesen habe, das Ägypten funktioniert eigentlich gar nicht.
Das Ägypten funktioniert vieles, aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir ganz klar Verbesserungsbedarf haben. Vielleicht muss ich sagen, einleitend. Also schon vor der Revolution ist Ägypten eins von 7 Schwerpunktländern der Schweiz für Wirtschaftsentwicklungszusammenarbeit gewesen.
Man ist also gut in den Startlöchern.
Wir sind gut in den Startlöchern gewesen mit dem Programm vom SECO. Eine vierjährige Strategie, die wird jetzt auch weitergeführt, ist jetzt integriert in ein breiteres Programm, also DEZA kommt jetzt auch rein, wird auch in der Wirtschaftsentwicklung sein. Wir haben jetzt neue 3 Schienen. Das eine ist die Wirtschaftsentwicklung, das zweite ist demokratische Aufbau und Menschenrecht und die dritte ist Migrationsschiene. Das sind die 3 Schienen.
Wir reden über das eine oder andere von diesen Themen gerade noch. Wird noch mal dabei bleiben, damit man sich ein bisschen einen Eindruck macht von dem Staat und was eben alles nicht funktioniert. Das ist schon eine Zeit nicht überrascht, wie wenig eigentlich funktioniert. Weil das kann man sich irgendwie gar nicht so recht vorstellen von der Schweiz aus.
Also es ist ja interessant. Am Schluss funktioniert immer alles in Ägypten. Halt ein bisschen anders wie bei uns. Und ein bisschen kurzfristiger. Also die Ägypter sind wirklich Weltmeister im Voranschritten, aber ja, vielleicht aus unserer Sicht nicht ganz optimal. Nehmen wir jetzt gerade Beispiel, wo Sie gesagt haben, Mediation. Das ist im Handelsbereich, wenn Firmen Rechtsstrittigkeiten haben untereinander, hat es einfach im Schnitt 2 bis 3 Jahre gedauert, bis man mal ein Urteil hat.
Also die Gerichte haben einfach so langsam geschafft oder sind überlastet oder was auch immer.
Was auch immer. Und wenn man mal ein Urteil gehabt hat, ist im Schnitt nochmal 2 Jahre gegangen, bis es umgesetzt worden ist. Das ist für eine KMU, kann das bedeuten, der Bankrott. Und da haben wir einfach festgestellt, auch, aber zusammen mit den ägyptischen Behörden, wir machen das ja mit ihnen, oder? Dass es interessant wäre, wenn man sogenannte Alternative Dispute Resolution aufbauen. Also ein Mediationsweg, dass Firmen auch können versuchen, statt zum Richter zu gehen und nach 5 Jahren zu streiten, vielleicht über einen Mediator zusammensitzen und schnell eine Lösung finden.
Also, dass man zusammen sozusagen sagt, jawohl, gut, dass wir zahlen so und so viel als Entschädigung oder was weiß ich. Und damit ist der Fall dann geregelt und man kann dann wieder in Ordnung zusammenwirtschaften.
Genau. Und das ist sehr ein grosses Interesse gegeben. Die Anwälte haben zuerst gemeint, das nimmt uns Arbeit weg. Aber die Mediation wird heute viel von Anwälten gemacht, die die Kurs besucht haben und die uns sagen, dass sie jetzt schon zahlreiche Fälle relativ schnell so haben können lösen. Es ist ein Win-Win für alle, wenn das schneller geht. Und das Programm geht weiter, man bildet weitere Volets von Mediatoren aus und ist ein gutes Beispiel.
Hilft die Wirtschaft von Ägypten wieder auf Beine zu bringen, wenn man sich immer grosses Thema sagt.
Hilft. Das ist sicher. Das hilft natürlich, dass die Wirtschaft weitergeht und es eben nicht so, zum Beispiel wirklich zu unnötigen Bankrott kommt.
Für das Mediationsprojekt investiert die Schweiz fast 3 Millionen. Fast gleich viel, auch 3 Millionen, investiert man in Aufbau von aromatischen Heilpflanzen, wo man in Ägypten anbaut. Das ist ein Projekt, das Sie selber auch schon besucht haben. Was macht man dort genau?
Also der Landwirtschaftsbereich ist ja einer der zentralen Bereiche in Ägypten, wo ein Haufen Leute arbeiten, wo aber ein Problem hat, nicht nur in diesem Bereich, ein Problem hat oft von qualitativen Problemen. Also es gibt zum Beispiel keine Kühlketten. Da kommen ein Haufen Güter, werden in bestem Klima in Oberägypten angepflanzt und kommen nachher in einer sehr schlechten Qualität auf Kairo oder können gar nicht mehr exportiert werden, weil sie einfach die ganze Prozeduren, Kühlketten, Lagerungen, Anbaumethoden manchmal schon ineffizient haben. Und da haben wir diesen Bereich. Der Bereich gibt schon in Oberägypten. Das Klima ist sehr gut für gewisse Pflanzen.
Wo also das sind Heilpflanzen, oder? Das Ringelblumen oder ähnliche?
Ja, ich bin nicht Botaniker.
Ja, ich auch nicht.
Also das sind verschiedenste Pflanzen, die interessant sind eben für Parfum, für aromatische Zwecke und für Medizinalzwecke.
Und eben, es ist nicht irgendwie, wie soll ich sagen, es ist schon eine Nische, aber dort arbeiten Tausende von Leuten sind Arbeitsplätze, die da geschaffen
Jawohl,
werden.
Jawohl, und wir haben das Gefühl, zusammen mit der UNIDO, mit der Industrial Development Organization von der UNO, zusammen machen wir das Projekt, dass es ein Potenzial hat, eben dort zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn es gelingt, in diesem Bereich einen Standard, einen Qualitätsstandard anzubringen, wo eigentlich am weltweiten Standard, am Top-Standard entspricht. Und da muss man, da fängt man jetzt an, also die Leute ausbilden, die lokalen Farmer, wie baut man richtig die Pflanzen an, wie erntet man sie, wie tut man sie nachher verarbeiten, lagern, nachher muss man die ganzen Transportketten, nachher muss man natürlich auch diesen Leuten helfen, das Marketing, damit man Kunden findet, im In- und vor allem auch im Ausland, also die Bauern, klar, können die das nicht machen, oder? Das sind dann Genossenschaften und Leute, die helfen, das Marketing, es ist also ein sehr umfassendes Projekt.
Wo von A bis Z geht und eben soll helfen, Arbeitsplätze zu schaffen.
Genau.
Ein anderes Projekt ist auch Fischzucht. Da hilft man auch mit aufbauen, Fischzuchten in ganz Ägypten. Das sind auch Arbeitsplätze, die da sollen geschaffen werden. Ich habe die Zahl 10'000 Arbeitsplätze gelesen, die durch so ein Projekt sollen entstehen. Das sind viele, aber wenn man auf die ganz wirtschaftliche Situation schaut, die beiden Projekte, ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Weil die wirtschaftliche Entwicklung ist ganz schwierig.
Es braucht natürlich viel mehr. Aber ich würde sagen, jedes einzelne Projekt bringt etwas. Und wie gesagt, es sind 10'000, 20'000, es ist nicht nichts. Aber es ist klar, dass Ägypten braucht extrem viele Arbeitsplätze. Ägypten wächst pro Jahr um fast 2 Millionen Einwohner und man weiss nur schon, um die Schulabgänger aufzufangen, müssen wir 700'000 bis 800'000 Arbeitsplätze jedes Jahr schaffen. Das bringt die beste Regierung, die beste Regierungspolitik kaum an. Man hat in den besten Zeiten vor 5-6 Jahren mit 7% Wirtschaftswachstum 500'000-600'000 Stellen angebracht. Ich denke, die Lösung führt nur über KMU-Förderung. Und auch in diesem Bereich sind wir ja tätig. Vereinfachung von den ganzen Verfahren zur Gründung von KMU hat die Schweiz viel gemacht.
Aber es ist eigentlich eine düstere Perspektive für Ägypten, wenn Sie sagen, der Regierung wird es nur schwer gelingen, so viele Arbeitsplätze neu zu schaffen, weil die Arbeitslosigkeit, die jungen Leute, die keine Stelle haben, das ist ja mit ein Grund für die ganze Revolution.
Ja, also es ist ein vielsichtiges Problem. Es fängt schon bei der Ausbildung an. Das ganze Ausbildungssystem muss reformiert werden. Wir haben heute einen Haufen Leute, die kommen von der Uni, aber ihre Kompetenzen entsprechen nicht dem, was die Wirtschaft braucht. Es fängt schon dort an. Umgekehrt, wenn Sie sagen, eben, es ist sehr pessimistisch, ich meine, wenn man mit Unternehmern redet, auch mit Schweizer Unternehmern, die sehen ein sehr grosses Potenzial im ägyptischen Markt.
Nestle beispielsweise ist sehr präsent seit Jahren.
Ja, natürlich auch, eben, weil wenn man weiss, der Markt wächst bei dieser demografischen Entwicklung.
Und sind 80 Millionen
ja.
Ein Land von
80 Millionen. Wenn man Nestle nimmt oder Novartis, die auch produziert unten, das sind jetzt Zweige, die sogar jetzt in dieser schwierigen Phase blühen, zulegen. Das sind grosse Unternehmen, die weiter investieren. Die können sich auch erlauben. Die haben auch Schockreserven. Oder? Aber eine KMU jetzt, die muss warten. Die hat nicht irgendwelche Reserven für Schock.
Sind dann Schweizer KMUs jetzt schon engagiert oder sagen die Lage, die politisch ist noch zu unsicher, wir investieren noch nicht?
Wir haben schon solche, die da unten sind. Wir haben auch solche, die jetzt weiter investiert haben, zum Beispiel im Textilbereich. Aber wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen. Wir haben noch im Dezember vor der Revolution eine Wirtschaftsmission gehabt mit Business-to-Business-Treffen. Riesiges Interesse. Die Leute haben gesagt, ihr seht uns in den nächsten 2 Monaten, kommen wir zurück, konkretisieren. Und die sind jetzt natürlich alle am Warten und am Schauen. Wir halten sie warm, das Interesse ist da. Ägypten hat grosses Potenzial, aber man muss natürlich erstens einmal sicherheitsmässig, stabilitätsmässig, muss man Fortschritte sehen, bevor man kommt, investieren.
Dominik Furchler, Sie sind jetzt wegen der Botschafterkonferenz hier in Bern, auch wegen der Ferien, gehen jetzt dann wieder zurück auf Ägypten. Wie schwierig denken Sie, ist es zu Ägypten, bis dort Demokratie ist?
Es hat schon heute natürlich wichtige demokratische Ansätze. Es ist schon ein grosser Fortschritt gewesen, jetzt die Wahlen, die wir hatten, wenn man vergleicht mit den Wahlen noch im November vor der Revolution. Man ist dran, jetzt einmal die gesetzlichen Grundlagen auch noch zu verbessern für Wahlen. Aber ich sage immer, das ist ein erster Schritt und das ist wichtig. Aber bis man natürlich eine echte Demokratie hat, so wie wir uns das vorstellen, braucht es meines Erachtens 2 wichtige Sachen. Bildung, Ausbildung. Ich meine, wir haben jetzt so viele Analphabeten und Leute, die eigentlich nicht genau verstehen, um was es geht. Und es braucht vor allem auch einen gewissen Grad von wirtschaftlicher Unabhängigkeit, bis sie frei wählen können. In Ägypten haben sie Millionen von Leuten, die heute ihre Stimme geben für einen Sack Reis und 2 Flaschen Öl, weil sie es einfach brauchen. Und es ist ja völlig klar, wenn sie jahrelang, um es jetzt gerade deutlich zu sagen, von der Organisation der Muslimbrüder, die sehr Gutes gemacht hat, in Gebieten, wo der Staat sich verabschiedet hat, wenn sie jahrelang von denen unterstützt werden, dann ist es ja klar, dass sie das erste Mal, wenn sie denen etwas zurückgeben können und dann noch gratis, dass sie das machen. Und das ist natürlich nicht Demokratie, wie wir uns das gewohnt sind. Das braucht eine Generation oder noch mehr, bis sie die Bildung und die gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit haben.
Wie zuversichtlich sind Sie?
Ja, also ich denke, man wird in die Richtung gehen, aber wie gesagt, es wird sehr, sehr viel Zeit brauchen. Und für mich wäre schon viel gewonnen, wenn jetzt die neuen Machthaber zu einem System finden, wo es verunmöglicht, dass die Machthaber quasi sich verewigen. Also wenn man ein System hat, wo es einem Bürger erlaubt, Leute abzuwählen, wo man nicht zufrieden ist mit ihnen, das ist ja früher noch nicht möglich gewesen, da wäre schon einiges gewonnen.
Dominik Furchler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Besten Dank auch Ihnen, Herr Sigrist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.